Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 45. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Am 20. September 2011 traf ich in Düsseldorf anlässlich der Eurosolar-Tagung Neue Konzepte für erneuerbare Energien den wissenschaftlichen Leiter von Eurosolar, Herrn Valentin Hollein. In den nächsten 12 Minuten wird er uns berichten, wie Eurosolar sich die Energieallee A7 vorstellt, das sogenannte Leuchtturmprojekt. Und er gibt uns auch einen Ausblick auf die IRES, die er mitorganisiert, die Energiespeicherkonferenz Ende November in Berlin.
Ja, mein Name ist Valentin Hollein. Ich bin seit 2003 für Eurosolar tätig, seit 2005 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und seit einem Vierteljahr bin ich inzwischen wissenschaftlicher Leiter bei Eurosolar. Aufgrund meiner inzwischen relativ langen Berufserfahrung in dieser NGO. Von der Ausbildung her bin ich Geograf und Umweltökonom, habe das in Bonn und Bordeaux studiert und bin über mein Interesse eigentlich an Nachhaltigkeit und Energien zu Eurosolar schon als Student geraten, als Zivier.
Ja. Okay, jetzt haben Sie ja gerade vorgetragen über das A7-Projekt. Könnten Sie das nochmal kurz umreißen, worum es da geht? So vielleicht auch mit der, genau wie Sie es auch dargestellt haben, so mit der Entwicklung, mit der zeitlichen Entwicklung, wie das Ganze entstanden ist.
Das A7-Projekt ist eigentlich eine Antwort auf dieses Großprojekt Desertec. Dieses Riesenprojekt ganz Europa mit riesen Stromnetzen überziehen bis in die Wüste in Afrika hinein, dort große solarthermische Kraftwerke bauen und den Strom nach Europa transportieren. Also wirklich ein zentralistisches erneuerbare Energienprojekt, das nur von Großkonzernen realisiert werden kann. Und unsere Idee oder die Idee von Hermann Scheer war eigentlich zu sagen, wir machen auch ein Großprojekt, aber ein ganz anderes Großprojekt, das zwar auch vom Maßstab her wirklich großmaßstäblich ist, aber mit ganz vielen Akteuren, wo auch für ganz viele Personen die Möglichkeit besteht, sich einzubringen, mitzumachen, mitzuinvestieren, mitzugestalten. Und deswegen eben die Auswahl, wir nehmen eine Autobahn, die quasi einmal von Norden nach Süden komplett Deutschland durchquert und sagen eben, die Flächen links und rechts der Autobahn werden genutzt für erneuerbare Energien, für Wind, für Sonne, für Biomasse, so quasi für all das, was immer lokal sozusagen gegeben ist, dass das energetisch in Wert gesetzt wird.
Dazu hatten Sie auch ein paar Zahlen vorgestellt, also welche allein dieses eine Projekt entlang der einen Autobahn kann schon einen bestimmten Anteil an beispielsweise am Strombedarf decken.
Genau, also beim Strombedarf ist es so, allein die A7 könnte ungefähr 2,2% des deutschen Bruttostromverbrauchs abdecken, nur mit der Windenergie. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt noch die Photovoltaik hinzunehme und die Biomasse hinzunehme, das ist quasi das Begleitgrün, das links und rechts der Autobahn wächst, das ich ja auch verwerten kann, ja, dann natürlich komme ich auf höhere Zahlen, dann komme ich vielleicht in den Bereich von 4-5%. Mhm. Das heißt also immerhin 5%, glaube ich, ist keine schlechte Zahl. Und wenn ich jetzt bedenke, dass die A7 nur eine von vielen deutschen Autobahnen ist oder von vielen deutschen Verkehrstrassen ist, die ich eigentlich völlig gleichwertig analog nutzen kann, dann zeigt das, was für Riesenpotenziale eben da noch brach liegen, mhm, und die ganz rasch und eigentlich ohne Probleme aktiviert werden können.
Ja. Und wie sehen jetzt die einzelnen Schritte aus, die Sie jetzt unternehmen werden, um das Ganze von der Theorie in die Praxis umzusetzen, damit irgendwann diese Energieautobahn wirklich da ist?
Wir haben jetzt vor 2 Monaten eine Plattform gestartet im Internet, wo wir eben Projekte vorstellen, wo wir auch Ideen und Konzepte sammeln, wo wir zum Beispiel sagen zum Thema Wind, wir sammeln Konzepte, wir sammeln realisierte Windparks, die an Autobahnen schon gebaut worden sind. Wir sammeln Konzepte zum Thema Photovoltaik, zu Einhausungen, zu Lärmschutzwänden, zu Freiflächenanlagen entlang von Autobahnen, Konzepte zum Thema Biogas, wie dieses Konzept von der Uni Kassel zum Thema Grasnutzung entlang der Autobahn und versuchen da eben möglichst viele Ideen zu sammeln. Und so eben auch den Leuten zu zeigen, dass es geht, dass es nichts Utopisches ist oder nichts irgendwie weit hergeholtes, sondern dass es eben, dass alles quasi Puzzleteile sind, die nur jetzt hier einmal wirklich komplett zusammengesetzt werden müssen. Mhm. Im nächsten Schritt werden wir quasi alle Akteure links und rechts der Autobahn, das sind vor allem die Kommunen und Landkreise, anschreiben und werden versuchen, die zusammenzubringen. Mhm. Wir werden auch vielleicht mal oder werden wahrscheinlich eine Konferenz, ein Seminar machen und werden dann mit diesen Akteuren besprechen, wo sie die Chancen sehen, wo sie Probleme sehen, ja, und was wir auch angreifen müssen oder was wir machen müssen im Bereich der Raumordnung, der Regionalplanung. Weil das muss ja verankert werden in der Regionalplanung, dass ich eben das wirklich umsetzen kann. Das ist auch ein ziemlich dickes Brett. Ja, das ist, glaube ich, das so der harte Problempunkt, den wir knacken müssen, dass die Länder da mitziehen und dass eben auch von unten der Druck kommt von den Kommunen und Landkreisen, dass die Länder sagen, wir passen die Regionalpläne so an, dass dieses Projekt wirklich realisiert werden kann.
Das heißt also, nach heute geltenden Gesetzen und Verordnungen wäre das gar nicht so ohne weiteres umzusetzen. Da müsste sicher noch einiges verändert werden, oder?
Es müssten zumindest entlang dieser Autobahn die entsprechenden Flächen ausgewiesen werden. Das heißt, die Regionalpläne müssten entsprechend angepasst werden. Ich habe ja eben in meinem Vortrag ein Beispiel gezeigt eines Windparks, der wirklich direkt an der Autobahn steht. Ja. Es gibt auch in Rheinland-Pfalz, im Hunsrück zum Beispiel, auch Windparks von Juwi. Mhm. Die stehen wirklich fast direkt an der Autobahn, eben in diesem Sicherheitskorridor von 300 Metern. Mhm. Das gibt es heute schon, aber eben nur als Puzzleteil. Mhm. Und ich denke, dieses Thema Verkehrsachsen muss wirklich auch vom Bund in der Raumordnung aufgegriffen werden, dass er sagt, die Länder müssen diese Flächen ausweisen und die Länder müssen eben ihre Pläne so anpassen, dass sie sagen, hier sind wirklich Flächenstreifen vorhanden, wo ihr loslegen könnt.
Ja. Also jetzt ist ja die Grundidee, Sie hatten ja gesagt, das ging eigentlich als Antwort auf Desertec so an den Start, aber man kann ja diese Idee eigentlich auch ein bisschen runterbrechen und sagen, warum kann man nicht auch entlang von Landstraßen oder sonst wo in kleinerem Maßstab entsprechend auch kleinere Anlagen dann vielleicht bauen? Gibt es da auch Ideen zu?
Also die Idee war jetzt zunächst einmal eben diese Großtrassen zu nehmen, weil sie eben ja schon Eingriffe darstellen. Das heißt, wo ich so eine große Autobahntrasse habe, ich eben schon ein Landschaftsbild, das schon verändert ist, das schon beeinträchtigt ist.
Ja.
Das heißt also, hier kann ich wirklich sagen, hier ist eine bestehende menschliche Infrastruktur. Warum nicht diese nehmen und noch ergänzen um erneuerbare Energien? Ja, weil ich dann eben die Flächenbelastung klein halte. Wenn ich eben wirklich eine Fläche, die eh schon genutzt wird, quasi eine zweite Nutzung hinzufüge.
Ja.
Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich eher, dass man sagt, man nimmt Eisenbahntrassen zum Beispiel, dass man eben sagt, wo wir große Verkehrstrassen haben, zum Beispiel ICE-Trassen, die über Land führen, dass man sagt, warum kann man nicht da vielleicht auch entsprechende Windkraftwerke, Solarparks aufstellen. Es gibt ja auch Gedanken, dass man sagt, wir nutzen die Eisenbahn, um das Stromnetz auszubauen in Deutschland, dass man sagt, wir machen dann Doppelnutzung. Dann könnte man eben das zwei Fliegen an der Klappe schlagen, dass man eben sagt, ich baue entlang der Eisenbahnlinien baue ich eben Kapazitäten auf und schaffe auch Transportkapazitäten. Mhm. Und das, denke ich, ist eine sehr schöne Synergie, die sich hier ergeben könnte.
Ja, genau. Der Strom, der für den Betrieb der Eisenbahn nötig ist, wird direkt vor Ort erzeugt, so entlang der Trassen.
Genau, das wäre zum Beispiel möglich. Und eben bei der Autobahn wäre es eben so, ich könnte auch, wenn ich ein Elektrofahrzeug hätte, wirklich den Strom direkt von neben der Autobahn tanken, der eben regenerativ erzeugt würde.
Ja,
weil eben natürlich viele Menschen eben auch befürchten, dass gerade die Elektroautos doch wieder mit Kohlestrom fahren werden und Atomstrom fahren werden. Und so kann ich eben sicherstellen, dass eben die Kapazitäten auch gebaut werden, die nötig sind, um unsere Elektroautoflotte, die wir vielleicht in 10, 20 Jahren haben, wirklich ökologisch und grün zu betreiben.
Mhm. Okay. Jetzt haben Sie dieses A7-Projekt ja in Ihrer Eigenschaft als wissenschaftlicher Leiter von Eurosolar vorgestellt. Was gehört denn sonst noch so zu Ihrem Aufgabenbereich?
Also muss sagen, mein Hauptaufgabenfeld ist eigentlich seit 5 Jahren die Energiespeichertechnik.
Ja.
Da haben wir vor 5 Jahren eigentlich die erste europaweite oder weltweite Konferenz gestartet, die hier in Deutschland stattfindet zum Thema Energiespeicher. Hat vor 5 Jahren eigentlich noch fast keinen Menschen interessiert. Ist inzwischen die weltweit größte Konferenz ihrer Art. Ist dieses Jahr auch zum 6. Mal wieder dabei stattzufinden. Und wo wir eben versuchen, wirklich aus allen Bereichen, aus dem Bereich Stromspeicher, Wärmespeicher, Mobilität, die Akteure zusammenzubringen, um eben zu zeigen, dass es ein Gesamtkonzept braucht, eben aus regenerativer Erzeugung und eben aus einer Vernetzung von intelligenten Netzen, Stromspeicher, Wärmespeicher und Fahrzeuge.
Ja.
Und die Konferenz ist sozusagen unser Vehikel, um diese Ideen wirklich breit zu propagieren.
Ja, also solche Konzepte wie dieses Vehicle to Grid oder so gehört dann auch in diesen Bereich.
Genau, also dieses, dass man eben sagt, Elektroautos können eben nicht nur Strom sozusagen aus dem Netz herausladen, sondern sie können auch zu einem bestimmten Grade auch Strom wieder rückspeisen ins Netz und können so quasi als Pufferbatterie bereitstehen.
Ja.
Das werden wir auch diskutieren, auch dieses Jahr diskutieren. Ja, da haben wir auch eine ganz eigene, quasi eine eigene Sitzung zu diesem Thema, wo wir eben diskutieren, was macht das Auto im Netz, ja, und was kann das Auto dazu beitragen, dass wir möglichst viel Erneuerbare ins Stromnetz aufnehmen können.
Worüber wir bisher gesprochen haben, das klingt alles nach ziemlicher Hochtechnologie. Gibt es auch Konzepte oder Strategien bei Eurosolar, den einzelnen Bürger ganz unmittelbar einzubeziehen oder ihm Tipps zu geben, wie er zur Energiewende beitragen kann?
Was wir ja propagieren bei Eurosolar, ist ja im Grunde eine demokratische Energieversorgung. Und Demokratie fängt ja ganz unten an beim Bürger. Ja, und was wir eigentlich propagieren, ist, dass jeder Bürger eigentlich selber zum Energieproduzenten wird. Dass wir eben sagen, nicht nur Ökostrom kaufen, Grünstrom kaufen, sondern wenn ich ein eigenes Dach habe, vielleicht Photovoltaik aufs Dach packen oder Solarwärme aufs Dach packen. Oder wenn ich kein eigenes Dach habe, in eine Genossenschaft gehen. Es gibt inzwischen eine richtige Bewegung von unten, wo Menschen wieder Genossenschaften gründen, um erneuerbare Energienanlagen zu realisieren. Und das ist eigentlich was für die Menschen empfehlen, dass sie aktiv werden und sich, wenn sie alleine nicht finanzstark oder generell nicht schlagkräftig genug sind, das zu tun, es eben zusammentun und zusammen eben sozusagen Energieversorger werden.
Könnten Sie sich auch vorstellen, da so eine Art Moderatorenfunktion zu übernehmen? Denn wenn ich jetzt die Idee hätte, ich würde gerne bei einem Bürgerwindpark mitmachen, dann hätte ich kaum eine Chance, da irgendwo einen zu finden, weil die wenigen, die es gibt, die sind schon irgendwie x-fach überzeichnet.
Also was wir machen bei Eurosolar, wir haben zum Beispiel im Netz eine kleine Datenbank, die ist nicht so umfassend, aber da geben wir Genossenschaften die Möglichkeit zum Beispiel, sich einzutragen, dass Bürger im Netz bei uns gucken können, ich komme aus NRW, dann gibt es bei mir vor Ort eine Genossenschaft zum Beispiel, die im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Das bieten wir zum Beispiel an. Was wir auch machen, wir machen jedes Jahr eine Konferenz zum Thema Stadtwerke. Die haben wir inzwischen erweitert um einen ganzen Bereich Genossenschaften, weil eben Genossenschaften so aktiv sind, dass wir gesagt haben, das können wir nicht vernachlässigen. Das sind im Grunde ja auch lokale Energieversorger und die müssen mit rein ins Boot, dass wir das Thema auch bei der Konferenz thematisieren, dass eben auch Menschen da hinkommen können und sich auch mit diesen aktiven Genossenschaften vernetzen können.
Ihre ganzen Aktivitäten, wie nehmen Sie das wahr, strahlt das auf die Umgebung aus? Also, dass Deutschland eine Vorreiterfunktion hat, haben wir ja allmählich mitgekriegt. Sehen Sie auch eine Reaktion? Beispielsweise, Sie sagten ja, diese Speicherkonferenz hat ja auch ursprünglich ganz klein hier in Deutschland angefangen. Mittlerweile ist sie die größte der Welt. Wie reagiert denn das Ausland auf Ihre Maßnahmen hier in Deutschland?
Das ist sehr spannend. Also, was wir merken bei der Speicherkonferenz ist, dass wir inzwischen sehr viele Firmen aus dem Ausland haben, die hier hinkommen, um zu gucken, was machen die Deutschen eigentlich? Andererseits, gerade im Speicherbereich ist es so, dass in anderen Staaten oft mehr als bei uns passiert. Ja, zum Beispiel in Japan oder Korea, auch in den USA, da gibt es im Speicherbereich Firmen, die sind teilweise erheblich weiter als die deutschen Firmen. Das heißt, also da kann man sich auch gegenseitig, denke ich, befruchten. Andererseits ist es so, bei uns ist ja quasi inzwischen Mainstream, dass man sagt, 100% ist das Ziel, das wir haben. Also irgendwann 2030, 40, 50 haben wir 100% erneuerbare Energien. Mhm. Ist bei uns ein Ziel, das ist völlig akzeptiert. In anderen Staaten ist das noch nicht so. Ja. Wenn man dann jemanden, einen Franzosen oder einen Briten oder einen Amerikaner sagt, 100%, ja, und sagt, wir haben inzwischen in Deutschland irgendwie 6, 7 Studien, ja, die alle dieses Ziel erreichen, auf verschiedenen verschlungenen Pfaden vielleicht, ja, aber alle sagen, 100% ist völlig machbar. Ja. Dann ist das noch was, wo, glaube ich, wo die anderen viel lernen können, dass sie ein Land vorfinden, wo 100% einfach akzeptiert ist, dass dieser Weg wirklich energisch beschritten wird. Ja. Und das, denke ich, wenn wir diesen Gedanken so ein bisschen in die Welt hineintragen, was wir auch tun, denke ich, ist das eine gute Arbeit, die wir da leisten.
Ja, ich glaube auch. Ja, da wünsche ich Ihnen dann viel Erfolg dabei und ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.elektroautos.de.